Eigentlich sollte diese Folge schon vor ein paar Wochen kommen, aber dann kommt sowas wie Urlaub und irgendwann ist die Saison auch durch und dann ist auch erstmal gut. Aber wir werden trotzdem hier noch einmal liefern. Triple Double. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist die Legende Drill Vogt und wir beide reden heute nochmal kurz über das, was man rund um die NBA jetzt noch beachten sollte. Erste Frage, die nicht zu meinen 6 Fragen gehört. Urlaub gut überstanden? Quasi hast Schlaf nachgeholt? Hast du einen Rhythmus wieder?
Ja, Schlaflauf geholt, viel draußen gewesen. Das ist ja immer, glaube ich, das Beste im Urlaub, dass man einfach nicht nur drinnen hängt. Wir haben ja so eine Woche Surf-Familiencamp gehabt. Hat sogar halbwegs funktioniert, muss ich sagen, hätte ich gar nicht so gedacht. Mein Ziel war irgendwie zumindest einmal da so ein Ding zu stehen. Am Ende waren es so 2,5-3 Mal, aber es war halt auch, wir hatten nicht die besten Bedingungen, sage ich mal. Am Ende waren die Wellen auch nicht so, letzten 1-2 Tage nicht so stark, um mich überhaupt zu tragen. So ein bisschen blöder, aber nee, hat Spaß gemacht, war cool. Frankreich ist immer nice. Den Rückweg nach Paris mitgenommen, ein paar Tage, ist ja auch immer schön. Das ist einfach schon einfach, ich würde fast sogar sagen, das ist echt die geilste Stadt. Einfach so von generell natürlich vom Vibe, ja, auch wenn kein Olympia ist, aber auch so einfach, was man hier alles sehen kann, wie das Leben da ist. Irgendwie war nice. Also ich bin bereit, jetzt nochmal 2 Wochen hier so ein bisschen abzuchillen, bevor dann es wieder richtig losgeht. Ja, kann ich nicht klagen. Und selbst, haust du noch ab in Urlaub oder ziehst
ich,
du durch?
Ich mache neben dem Podcast auf und dann lege ich hin. Nein, kann ich noch nicht. Aber viel im Kalender, war ja auch schon viel unterwegs, werden noch viel unterwegs sein. Irgendwo zwischendurch werde ich auch mal sowas versuchen, wie in Urlaub hinzukriegen, von dem ich mir noch nicht genau sicher bin, wann und wo. Ich habe ein bisschen Sorge nach deinen Ausführungen gehabt, ob wir dich als Basketball-Experten verlieren und ob du jetzt irgendwie Surf-Experte wirst. Wir prüfen das jetzt aber mal, wie viel Basketball-Experte du noch bist. Denn während der Saison kann das jeder, wenn alles da ist. Aber wir wollen jetzt mal ein bisschen Analysen haben. Die Saison ist vorbei, schon so lange vorbei eigentlich, dass ich ja selber schon wieder in Vorfreude auf das nächste bin. Aber was bleibt für dich hängen von der letzten NBA-Saison?
Aber ist denn so lange? Ich meine, es ist gerade mal einen Monat her, ne? Seit wir die Finals hatten. Das ist schon eigentlich verrückt. Also mir kommt es auch vor, als ob es ewig wäre. Aber am Ende war Spiel 7 am 23. Juli. Also es ist ein bisschen mehr als einen Monat. Und seitdem ist viel passiert. Das ist ja so immer so bei der NBA, dass so, wenn man sich den Kalender mal so anguckt, dass du die Finals hast, dann kommt direkt die Draft, dann kommt direkt Free Agency. In der Regel trägt die einen noch so durch den ganzen Juli, mehr oder weniger oft. Das ist jetzt ein bisschen anders gewesen, relativ schnell, dass sie alles verhandelt dieses Jahr, weil wenig Teams da waren, die irgendwie Platz in einem Salary Cap hatten für Free Agents. Aber ja, was hängen bleibt, ist natürlich am Ende, finde ich, immer die Playoffs. Ne? Also dieses Oklahoma City Team, was einfach überragend war, Indiana. Das sind die letzten Eindrücke, die man so hat, die man natürlich auch ein bisschen mitnimmt. Und dann aber kommen natürlich direkt durch Draft, durch Free Agency einfach schon wieder diese Ausblicke auf die neue Saison. Von mir beginnt immer direkt das Rattern dann im Kopf, okay, also wie passt die Verpflichtung und so zusammen. Aber wenn man jetzt zurückblickt, sagt was hängen bleibt, auf jeden Fall Oklahoma City, endlich mal wieder ein deutscher NBA-Champion mit einer sehr harten Stein. Dass das momentan für mich so ein bisschen überwiegt. Und vielleicht dieses Grundgefühl, das habe ich ja schon ein paar Mal mitgemacht, sind ja beide alt genug, dass wir es auch schon mal erlebt haben, dass jetzt wieder so eine Ära langsam zu Ende geht, diese Ära LeBron, KD, Curry, dass wir jetzt so das Bewusstsein haben, okay, das sind jetzt wirklich die letzten Züge, letzten 1, 2, 3 Jahre, die wir die Jungs noch haben. Das, glaube ich, sind so die beiden großen Sachen, die für mich so ein bisschen überwiegen.
Ja, riecht so ein bisschen nach neue Zeitrechnung und NBA kann und wird und muss sich wahrscheinlich ein kleines bisschen verändern. Dazu gehören auch die Spieler. Und ich bin ja dann doch auch immer mal versucht, NBA Draft mitzukriegen. Am Ende sagen mir die alle eh nix. Selbst bin ich ehrlich genug. Selbst sie haben ja darüber gesprochen, dass die Tiefe dessen ja manchmal auch herausfordernd ist. Aber was steckt da drin? Ist da irgendwas, was ich mir, also du weißt ja, wir kratzen hier mal an der Oberfläche von dem, was du in deinem Deep Iceberg da bei Gap Next und allem, was du machst, verarbeitest. Aber die Essenz für mich, was muss ich mir merken?
Ich bin ja auch jemand, der nicht vor der Draft immer so ein bisschen, ja, natürlich interessiert davor steht, ich mache eben auch einen Livestream dazu, aber ich sage ja schon seit Jahren, also ich kenne die Leute auch nicht, weil ich gar nicht die Zeit habe, mir jetzt das College Game oder International Game dann so anzugucken, dass ich mir dann Urteil erlauben kann. Klar, manchmal reicht auch nur ein Spieler, zwei Spieler und weiß ungefähr, was so ein Spieler kann, aber sagst du auch gar nicht, bin ich nicht, dass ich denke, wenn ich jetzt einmal Dylan Harper gesehen habe, dann weiß ich, was der was das für ein Basketballer ist. Von daher vertraue ich natürlich auch, was dann die Leute schreiben und erzählen, die wirklich das ganze Jahr sich darum kümmern. Und da ist natürlich der Name Cooper Flagg immer öfter gefallen, auch weil er vergangenes Jahr, vielleicht ist es auch mitbekommen, er war ja Teil dieses Select-Teams, also dieser quasi Auswahltruppe von jungen Spielern, die dann gegen das Team USA gespielt hat. Und der dann einfach, ja, da so gut abgeliefert hat, dass halt jemand wie Anthony Davis gesagt hat, Alter, krass, ist der Junge ist jetzt schon so weit. Das war ja noch bevor der am College gespielt hat in Duke, dieses eine Jahr jetzt. Also der ist jetzt in Dallas, ne, das ist natürlich noch eine ganz andere Story jetzt nach dem Doncic-Trade, dass sie den ersten Pick bekommen haben und so.
Das ist doch, ich weiß, du würdest es immer nicht hören, aber das ist doch schon wieder geskriptet, Leute. Das ist, also mehr kannst du, ja, steig nicht drauf ein, das ist mein
Trigger Ding. Mich dann nicht noch nach all den Wochen. Jedenfalls, der hat dann zwei Spiele gemacht, wie oft jetzt in der Summer League, und der ist halt super gut. Da können wir, glaube ich, von ausgehen. Und dann hast du bei den Namen so Dylan Harper an zwei, dann nach San Antonio. Der soll halt auch sehr, sehr gut sein. Aber das müssen wir mal abwarten. Das sind ein paar Namen, die sehr interessant sind. Auch so ein Ace Bailey, der nach Utah ging, oder Con Knüppel nach Charlotte oder VJ Edgecombe. Mal gucken, ich bin gespannt. Also ich lasse mich da bei solchen Sachen sehr gerne überraschen, was dann in der Preseason dann zu sehen ist. Aber Cooper Flagg, wenn man sich einen Namen merken sollte, ist es wahrscheinlich der, von dem sagen halt alle, das ist ein Spieler, der wird in All-NBA-Teams stehen, das wird ein Superstar.
Spannend. Das heißt, die Mavericks stehen vor einer großen Zukunft. Vielleicht hat das jemand gewusst, der damals den schlechtesten Trade aller Zeiten angesetzt hat. Es gab keine Gerüchte damals um diesen Trade, zumindest nicht, dass ich mich erinnere. Ich habe das Gefühl, der kam aus heiterem Himmel. Trotzdem ja. Sind wir in der Phase, wo Trade-Gerüchte laufen. Du hast ja schon gesagt, es ist weitestgehend durch. Muss ich noch was beachten? Gab es noch irgendwas? Kommt noch Giannis zu den Knicks? Ist das alles egal? Wo stehe ich da jetzt? Und womit kann ich mich bewaffnen?
Also ehrlich gesagt sind wir jetzt in der Zeit, wo es wahrscheinlich die wenigsten Trade-Gerüchte gibt, weil man natürlich diese großen Veränderungen, die man im Sommer erwartet hatte, die sind alle schon durch. Es gibt eine große Ausnahme. Das ist Jonathan Kuminga. Hier auch jetzt nicht der absolute Superstar, aber ein sehr guter Spieler eigentlich von Golden State, der jetzt ja das Ende seines Rookie-Vertrags erreicht hat quasi und sich aber nicht auf eine Verlängerung einigen kann mit Golden State, der würde gerne woanders hin. Es gibt da Gerüchte um die Sacramento Kings, Miami Heat und so. Das ist aber das eigentlich so der letzte Baustein, der jetzt da noch fehlt. Es gibt auch noch Josh Giddey, auch ein junger Spieler aus Chicago, aber der ist jetzt eigentlich unter Ferner Liefen zu behandeln. Aber nee, die richtig großen Trades, die sind entweder durch oder einfach auch vom Tisch, weil jetzt in der Regel sowas nicht mehr passiert. Bei Giannis ist es so, die Bucks haben ja dann doch sehr drastische Schritte getan, um eben ihn da im Sinne also zu halten. Er hätte noch Vertrag, aber es mal ihm zeigt, hey, wir bauen weiter um dich rum. Die haben ja Damian Lillard aus seinem Vertrag entlassen und schreiben sein Restgehalt über 100 Millionen jetzt über 5 Jahre ab. Also ich muss vorstellen, 5 Jahre lang steht er in der Gehaltsliste immer, glaube ich, 22, 23 Millionen für einen Spieler, der gar nicht mehr da ist. So, und natürlich mit einem Zeiten von Salary Cap ist es natürlich krass. Aber haben sie halt gemacht, damit sie Miles Turner, den Center von Indiana, den wir in den Finals gesehen haben, verpflichten konnten, was ja eine der Überraschungen dieses Sommers war. Sie haben so auch noch ganz gut noch nachverpflichtet, kleinere Spieler. Das passt soweit, da wird es mal keinen Trade geben. Von daher, nee, Trade-Gerüchte haben wir erstmal gar keine. Das Einzige, was es gab, war halt diese wilde Aussage von LeBron James ist Agenten, dann war so, ja, wir haben es unterschrieben für ein weiteres Jahr zu einer Spieloption gezogen, aber eigentlich wollen wir Titel gewinnen und irgendwie sehen wir nicht so, dass die Lakers hier sich wirklich darum so richtig kümmern. Die bauen ja mehr über die Zukunft auf, um Luka Doncic, und da gibt's mehr als jetzt nur welche Gedankenspiele von Journalisten, dass da vielleicht ein Trade gibt, sondern da gibt's wirklich auch wirklich kernfeste Gerüchte, aber auch da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass da jetzt demnächst was passiert. Aber das ist vielleicht der einzige größere Aufreger, den wir momentan noch haben, ehrlich gesagt.
Kannst du uns da mal kurz abholen? Also nur, was ist da das Ernstzunehmendste? Es ist lustig, dass ich an einen Punkt komme, dass ich mit dir über Gossip-Trade-Gerüchte mich diskutieren darf, aber schön zum Ende der Saison. Was ist das lauteste Gerücht, was man da nehmen kann? Sind die New York Knicks sind es nicht und deswegen hat es mich nicht interessiert.
Nee. Also das Problem ist einfach, ich habe von Anfang an nicht wirklich verstanden, was diese Aussage sollte, denn LeBron James hätte ja Free Agent werden können. Wir sagen können, bin jetzt Free Agent. Mhm. Klar, nur die Brooklyn Nets hatten Platz, ne, jemanden viel Geld zu bezahlen im Sommer, aber hätte sagen können, ja, macht doch hier Sign and Trade, also ich unterschreibe den Lakers einen neuen Vertrag und der wird direkt getradet irgendwo anders hin. Er hätte es ja auch erzwingen können, wohin auch immer. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, nee, ich will schon diese, was sind 55 Millionen Dollar haben. hat auch eine No-Trade-Klausel, heißt also, kann kein Trade, kann über die Bühne gehen, ohne dass er Ja sagt. Und trotzdem diese Aussagen, wir wollen, dass die Lakers mehr machen, um jetzt zu gewinnen. Also, obwohl er ihm ja klar ist, ja, die haben nicht viel Spielraum. Und sie haben ja mit DeAndre Ayton einen echt guten Center verpflichtet für kleines Geld. Die haben es auch Marcus Smart geholt, einen recht verdienten Point Guard, Flügel, der oder ja, Guard, der eigentlich auch ganz gut verteidigt, wenn er fit ist. Abwarten, wie fit er wirklich bleibt. Aber natürlich, die Lakers bauen Doncic auf, die wollen sich den nächsten Jahren nicht das Salary Cap zuballern mit Verträgen von Spielen, die vielleicht jetzt helfen, aber nicht unbedingt dann so gut sind wie die Spieler, die sie vielleicht in Zukunft bekommen können. Und wollte er da jetzt Druck ausüben oder will er wirklich wechseln? Also ich habe von so ein paar Leuten gehört, es gibt wirklich Gespräche mit Cleveland zum Beispiel, aber inwieweit die jetzt dann wirklich über so ganz grundlegende Verhandlungen hinausgegangen sind, keine Ahnung. Das muss man mal abwarten. Aber Cleveland, Dallas, das sind so die beiden Teams, die immer genannt werden. Aber ob da wirklich was bei rauskommt, ich glaube es eigentlich nicht, weil bei aller Liebe zu LeBron James und Respekt vor seiner Karriere, wenn ich weiß, ich muss 50 Millionen an Gehältern, also Dollar muss ich ja rausschicken nach L.A., damit das irgendwie funktioniert, da verliere ich bestimmt zwei sehr gute Spieler. Und ich weiß nicht, ob LeBron James, egal ob jetzt in Dallas oder in Cleveland, ob er dann das Team besser macht im Vergleich zu den beiden Spielern, die man dafür wegschicken müsste, ehrlich gesagt.
Ey, das ist ganz interessant. Nachfrage zu ist er, steigt er zu spät aus? Also es gibt ja so diesen Moment, dass du deinen eigenen Zenit und den Punkt, wo es vielleicht einfach cool wäre, wenn er einfach sagt, so, das war's, 55 Millionen sind ein gutes Argument. Aber so in Würde altern auf dem Basketballcourt, kriegt er das hin?
Naja, spielt ja noch einen wahnsinnig guten Ball. Letztes Jahr hat er gesagt, argumentieren können, das ist einer der 10 besten Spieler der regulären Saison. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die Frage ist halt nur, wie gesagt, hat er sich ja jetzt einen goldenen Käfig selber hingestellt. Ich weiß nicht, wie die Vibes da in der Kabine sind jetzt bei den Lakers. Die sind ja alle in alle ihren Länder verstreut. Muss man abwarten nächstes Jahr. Aber ich würde auch jetzt nicht sagen, dass da was passiert. Aber das ist das Einzige, was momentan so ein bisschen da nahe kommt an so Trade-Gerüchte. Und es auch wohl ein bisschen mehr ist als nur so ein reines Sommertheater.
Stichwort Sommertheater. Es braucht ja schon Nachrichten, Headlines, irgendetwas rund um die NBA, das dafür sorgt, dass man Zeit überbrückt. Wir kommen gleich noch zu, ne, was dann jetzt noch alles für uns vielleicht auch ansteht. Aber gibt es gerade rund um die NBA noch Headlines, Talks, irgendwas in den letzten Wochen, das dich beschäftigt, das du ernst nimmst? Irgendwas, also beside Spielern, beside Trades, also gibt es irgendwo etwas, wo noch etwas drinsteckt? Oder ist jetzt wirklich überall gerade mal Sommerpause und Büro abgeschlossen?
Ja, eigentlich eher Letzteres. Was ich ganz spannend fand, letztes habe ich auch nur in einem Podcast gehört, weil während der Summer League war ich ja im Urlaub und da habe ich auch nicht um irgendwas gekümmert. Aber ein großes Thema, was bei der Summer League wohl auch diskutiert wurde in Las Vegas, war nochmal diese Europa League, die europäische NBA. So. Und dass es da wohl auch Zusammenhang geben soll zum Thema Expansion, also ob man noch eine neue Franchise in die Liga lässt. Und wo ich eigentlich dachte, das wäre jetzt beschlossene Sache, dass es zwei neue Teams geben wird, ne, für sich vielleicht 6 Milliarden pro Team. Man hat ja mal geredet von Seattle und von Las Vegas. Aber dass eventuell sogar vom Tisch sein soll und man eher versucht, ne, neues Geld zu verdienen in Europa, eben mit dieser NBA Europe. Wie das dann aber passieren soll, ob es dann Übernahme gibt oder eine Zusammenarbeit doch mit der Euroleague, das hat man vor ein paar Wochen schon mal hören können. Da bin ich sehr gespannt. Das ist so ein Thema, was ich gerade noch spannend fand, aber sonst ist ja ehrlich gesagt gerade nichts, was da wirklich irgendwo abseits von, sagt dem einen oder anderen Spieler, der jetzt noch einen Vertrag braucht, irgendwie, was irgendwie wichtig wäre.
Aber ich finde das ganz spannend, weil die Euroleague hat ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen darauf reagiert und so. Es klingt ja nach einer, fangen wir mal so an, wenn du so in Deutschland oder bist, so also die Hoffnung oder die Freude darüber, wenn amerikanische Profiligen rüberkommen, die ist ja immer groß. Die NFL hat ja gezeigt, wie bumsig groß das alles werden kann hier in diesem Land. Wenn die NBA dann auch da die Expansionspläne hat und sowas alles, das triggert ja schon Leute. Und dann richtig sich zu fusionieren, ist das realistisch? Oder ist das eher nur ein, dann vielleicht auch ein, weil ich meine, die Euroleague und die wollen sie auch alle nicht kleiner machen, als sie sind. Die Teams wollen sie nicht kleiner machen. Das Selbstbewusstsein in Städten wie Athen ist ja groß genug, sich auch mit jedem in der NBA anzulegen. Dann will man ja nicht NBA Europe werden, oder? Oder siehst du da realistische Chancen, dass sowas passiert?
Ja, die Antwort auf all deine Fragen ist ja immer Geld. Und man muss sagen, dass die Euroleague wahrscheinlich, oder gefallen aus Sicht der NBA, aber aus Sicht der Vereine, die da mitwirken, einfach zu wenig Geld verdienen. Das muss man ja sagen. Also wenn man sich die Summen anguckt, die da über den Tisch gehen, auch zum Beispiel solche Eskapaden wie jetzt ein Top Four da am Golf zu spielen, Das klingt immer ganz gut, wenn man sagt, das sind, keine Ahnung, waren das 40 Millionen, aber ja, das muss ja dann geteilt werden durch was 18 Mannschaften. Also das ist ja schon mal wieder nicht so viel Geld. Von daher, ich sag mal so, wenn die NBA rüberkommt und die NBA und die FIBA haben ja erst zusammen dann haben wir erklärt, sie wollen zusammen daran arbeiten und sagen, hey, wir haben ein Konzept hier, wie wir nachhaltig eine Menge mehr Geld verdienen können mit europäischem Basketball. Und zum einen die Euroleague natürlich sagt, okay, Mist, also das wäre natürlich dann eine krasse Konkurrenz für uns, selbst wenn die ganz neue Teams erschaffen und wir aber die traditionellen Teams haben, wenn die da mehr Geld verdienen, kann man natürlich schon sich vorstellen, dass vielleicht ein Real Madrid oder keine Ahnung, Panathinaikos Athen dann sagen, warum gehen wir nicht darüber? Die verdienen mehr Geld als wir hier. Warum lösen wir uns nicht aus diesem Euroleague-Konstrukt? Wenn man, glaube ich, das vor Augen hat, dass man da natürlich auch mal einen krassen Konkurrenten bekommt und das, der große Fund der Euroleague, sehen wir mal die Vereine und die Fans, die sie damit haben. Wenn man jetzt sagt, so NBA, pass mal auf, Fieber. Also warum, der Kuchen ist da groß genug, warum machen wir es nicht alle drei zusammen? Ne, jeder kann was an den Tisch bringen. Dann wäre es vielleicht sogar die beste Lösung. Ne, dass man sagt, das ist dann, was keine Ahnung, NBA Euroleague, keine Ahnung, wie man das dann namentlich auffängt, wie man das Sharing macht von den Profiten und so. Aber für meine Begriffe, so wie ich es verstehe, ich denke, daraufhin wird es halt hinauslaufen, dass man irgendwie einen Weg findet, dass alle im Endeffekt mehr Geld haben. Und dann, glaube ich, gehen solche Entscheidungen auch relativ schnell.
Ich glaube, eine NBA Europe mit Real Madrid und Barcelona und so. Es klingt absurd, aber irgendwie naheliegend. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Wir werden es jetzt nicht herausfinden. Es wird auch nicht in diesem Sommer entschieden werden. Und dieser Sommer ist ja dann das, was die große Lehre hat. Ich sag ehrlich, bei mir sind ja 25 verschiedene Tabs immer offen, sodass mir es wahrscheinlich gar nicht so auffallen wird, bis die NBA wieder losgeht. Denn Fußball fängt ja bald wieder an zum Beispiel. Oder Baseball ist noch mittendrin. Und schöne Grüße, wenn es hier nicht reingehört. Aber meine Toronto Blue Jays spielen ja offensichtlich gerade die beste Saison seit 30 Jahren, für die, die drin sind. Mit den meisten Siegen und allem drum und dran. Die sind sehr gut dabei. Also ich habe Themen. Aber jetzt kommt ja diese große Lehre. Als NBA-Fans, was machen wir bis Saisonstart?
Ehrlich gesagt ist es gar nicht so eine große Lehre, dass man natürlich jetzt so den Juli dann, jetzt wenn die Playoffs schon länger durch sind, aber auch vor allem, wenn jetzt die Free Agency durch ist, ist erstmal jetzt nichts so wirklich vor der Brust nach der Summer League, wenn man es jetzt angucken will, okay, aber es ist für mich auch mal uninteressant, ehrlich gesagt. Dann kommt natürlich jetzt das, was dann viele Fans auch wirklich ein bisschen dabei sehen, das ist natürlich dann der Fieberbasketball. Die haben dieses Jahr die Eurobasket aus deutscher Sicht Finnland und dann hoffentlich in der Endrunde in Lettland, in Riga. Die beginnt am 27. August. Da gibt es natürlich eine entsprechende Vorbereitung, die dann jetzt auch bald beginnt mit Länderspielen, mit tollen Länderspielen, auch so gegen Slowenien, gegen Spanien, wenn ich mich nicht ganz täusche, ein Supercup in München. Das ist natürlich toll. Und Deutschland geht als für meine Begriffe mit Top-Favorit in diese Europameisterschaft. Ist auch nicht so, wir sind Weltmeister immer noch, aber ist ja nicht so, dass wir jetzt andauernd Titel gewinnen. Von daher, also gerade aus deutscher Sicht kann man sich ja total freuen jetzt auf diese NBA-lose Zeit, wenn man sich darauf konzentrieren kann. Von daher, am 27. August geht es, glaube ich, 15.30 Uhr dann los für Deutschland gegen Montenegro, also guter Auftaktgegner auch. Von daher, also spätestens dann geht's wieder ab. Es gibt doch, glaube ich, in Köln. Wann ist das Spiel? Ich hab's jetzt gar nicht
im Kopf. Ich hab's vor mir gerade. Köln am 23. gegen Spanien.
Na ja, genau.
Vorher den Supercup gegen die Türkei am 15.10. Heimspiel gegen Slowenien. Und dann ab 27. Montenegro in Tampere.
Ja, genau. Und das sind einfach
Litauen, Großbritannien.
Genau, das sind tolle Spiele. Die laufen ja alle auf Magenta Sport auch for free, die deutschen Spiele zumindest. Also von daher, Da glaube ich, wird einem jetzt nicht langweilig. Man kann auf jeden Fall eine Menge Basketball auch trotzdem noch schauen.
Aber ist das für dich dann aber trotzdem jetzt so ein Pausenmoment eigentlich? Also kann es ja nicht sein, ne? Oder wann hast du auch jetzt im Prinzip ab jetzt keine Pause mehr?
Naja, ich mache natürlich schon jetzt, gucke, dass ich zumindest meine regulären Podcasts so zwei die Woche mache, jetzt eigentlich immer noch freitags diesen Fragen-Podcast für Sachen, die noch offen sind, Leute wissen wollen. Ich mache hier ein, zwei extra Folgen dann immer noch so. Je nachdem jetzt, wie das dann mit der Vorbereitung läuft, mache ich hier ein paar extra Folgen zur Europameisterschaft. Aber natürlich nehmen wir auch unser Magazin, das neue. Dann sind wir jetzt mitten dabei. Dann kommt die Saisonvorschau dann ab September. Also es ist nicht so, dass es langweilig wird, sondern es geht eigentlich genau so weiter, ohne dass jetzt halt dieses, sagen wir mal, das tagtägliche News checken und so. Das ist weniger, einfach weil nicht so viel passiert. Aber schreiben und erzählen über Basketball, das geht eigentlich jetzt genauso weiter wie vorher, wenn ich ehrlich bin.
Aber dann gib uns mal einen Fahrplan. Wir haben jetzt ja schon über die Eurobasket gesprochen, aber aus NBA-Sicht. ist für mich ja natürlich wichtig, weil ich sitze hier in einem Format, von dem wir, glaube ich, jetzt schon auch announcen können. Wir werden auch nächste Saison weitermachen darin. Wir werden sicherlich vielleicht noch ein bisschen justieren, dass wir gucken, dass wir es noch ein bisschen für euch sichtbarer, greifbarer machen. Aber wir sind am Start. Das heißt, ich muss ja planen, wann ich wieder Fragen stellen darf. Wie wollen wir es angehen? Was sagst du laut Fahrplan, wann geht's los?
Also die Preseason beginnt dann Anfang Oktober. Also zum Beispiel in Abu Dhabi spielen ja die Knicks und die Sixers. In Melbourne spielen die Pelicans gegen die ansässigen NBL-Teams da. Das beginnt ab dem 2. Oktober. Da spielen Knicks, Sixers, wie gesagt, in Abu Dhabi. Da beginnt dann quasi die Preseason. Regulär geht's dann los, die Saison am 21. Oktober. Mhm. Und da ist dann wirklich dann der Opening Night. Am 31. beginnt dann der Cup. So, ne, solche Geschichten. Aber eigentlich kann man es merken. 21. Oktober, da beginnt die neue Saison. Aber so wirklich lohnt sich drauf zu schauen, lohnt drauf schon, würde ich schon sagen, beginnt schon. Vielleicht nicht ganz direkt Anfang Oktober, aber so ab dem 2., 3. Preseason Game, da sieht man auch schon ein bisschen mehr, was die Teams so machen wollen. Da lohnt sich's für mich dann auch ein bisschen genauer drauf zu schauen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wenn das der Moment ist, an dem wir wieder reden können, dann nehmen wir den genauso wahr und fangen Mitte Oktober wieder an. Lohnen sich die Preseason Games? Siehst du da was?
Also Geld bezahlen würde ich dafür nicht. Es gab ja früher auch mal dann schon Möglichkeiten, da hinzugehen und so in Europa. Da habe ich immer gesagt, spart euch das Geld und fliegt lieber nach USA. Weil dann du weißt nicht, wie lange die Stars spielen. Das ist dann alles ein bisschen wonky. So. Es gibt ein Preseason-Game, früher war es immer das 3., jetzt haben sie ein bisschen was geändert gehabt. Manchmal ist das 2., aber in der Regel ist das 3. Da sieht man dann schon, das sind die Minutenverteilung und die Wurfverteilung, so wie man das in der Saison dann erwarten kann. Das ist natürlich vor allem wichtig, wenn man so Fantasy-Basketball-Spiele, sowas kann man da mal schon gucken. Ah, okay, so viele Minuten kriegt der wahrscheinlich. Ansonsten kann man die auch im ersten, zweiten Spiel eventuell was sehen, aber es gibt dann meistens auch so Spiele, wo man dann sieht, okay, erst 5 ist halt, da kenne ich ja gar keinen. So, da muss man dann gar nicht einschalten. Man kann natürlich Boxscores checken, aber so richtig lohnen, drauf zu gucken. Wie gesagt, 3. Preseason-Game. Eventuell auch einfach auch nur die reguläre Saison von Anfang an, weil die Teams sich da natürlich auch noch einiges einspielen müssen. Gerade die Teams, die ein bisschen neuer zusammengestellt sind. Die Saison ist ja schön lang. Ne? Von daher, man muss auch nicht jeden Moment da hundertprozentig drauf schauen.
Wir haben es trotzdem diese Saison gemacht und deswegen erstmal ein dickes Danke dafür, mein Lieber, dass wir das so durchziehen konnten. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Probleme mit der NBA, also die Länge der Saison, die Leeren, die fehlende Zeit, also A zum Gucken und B dann auch noch die Zeitzone, die es noch erschwert. All das, finde ich, haben wir in diesem Format ganz gut für mich überbrückt bekommen. Ich war so gut drin, wie ich das schon lange nicht mehr war. Ich habe viel Feedback bekommen, dass das Gleiche sagt. Insofern, glaube ich, haben wir es an der Stelle richtig gemacht und das bedeutet einfach, dass ich Mitte Oktober auf dich zukomme, damit du mir kurz erzählst, worauf wir uns jetzt einlassen. Und ich habe eine Sache noch zum Schluss. Ein schönes Meme gesehen oder so ein Statistikbild. Da waren die Knicks ligaweit auf Platz 2 gerankt als die Favoriten auf den Titel für die nächste Saison. Ist ein bisschen früh. Aber das kann eine gute Knicks-Saison werden, oder?
Kann es. Ich würde sie auch an Nummer 2 sehen, wahrscheinlich hinter Cleveland im Osten. Das würde ja Conference Finals bedeuten. Aber wenn du mich jetzt so früh fragst, würde ich sagen, Oklahoma City, Denver, Houston, das sind so die 3 Favoriten für mich, dazu Cleveland und dann auch die Knicks, ja.
Und der Moment, in dem wir beide uns über Basketball unterhalten und in die New York Knicks in den Favoritenkreis nimmst, den kreise ich mir ein. Weil wir reden jetzt schon ein paar Jahre über Basketball und bisher hast du mich immer nur ausgelacht und auf einmal sind sie im Favoritenkreis. Danke, Dre. Danke für beides. Danke für eine Saison Triple-Double und danke dafür, dass die Knicks so gut sind, wie sie sind. Wir hören uns im Oktober, mein Lieber. Pass auf dich auf.
Machen wir. Bis dann.
Tschüss. We'll be right back.